Der Berg-Podcast.
Hallo zu einer neuen Folge des Berg-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Mikroplastik. Als Bergsportler achten die meisten von uns ja darauf, die Umwelt zu schützen und möglichst kein Plastik in der Natur zu hinterlassen. Unbewusst und ungewollt tun wir es aber leider doch. Ganze 35% des Mikroplastiks stammen aus synthetischen Textilien. Wie können wir unseren Beitrag zu diesem Problem verringern oder sogar vermeiden? Dieser Fragestellung ist Marisa Becker vom Podcast Verquatscht für uns nachgegangen. Dazu hat sie mit Julia Mratzek vom DAV Naturschutz, mit Anna Rodewald von der Agentur greenroomvoice.com und mit Robert Klauer vom Outdoor-Hersteller und DAV-Partner VD gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
Es schneit Mikroplastik. Das hat eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven gezeigt. Die WissenschaftlerInnen haben Schneeproben aus der Arktis, Bayern, Bremen, Helgoland und den Schweizer Alpen untersucht. Die höchste Konzentration an Mikroplastik haben sie dabei in Bayern gefunden. Dort steckten mehr als 150.000 Kunststoffpartikel in einem Liter Schnee. Das Ergebnis dieser Studie macht einmal mehr klar, welche Ausmaße die Mikroplastikproblematik bereits angenommen hat. Längst sind nicht mehr nur die Ozeane und Gewässer betroffen, sondern man findet Mikroplastik quasi überall. Sogar Menschen. 90% von uns haben laut einer Studie der Universität Bonn nämlich Plastik in ihrem Blut. Mikroplastik bezeichnet dabei Kunststoffteilchen, die kleiner als 5 mm sind. Diese gelangen auf unterschiedlichen Wegen in die Umwelt. Eine Quelle für Mikroplastik sind Textilien. Durch das Waschen brechen nämlich kleinste Kunstfaserpartikel und gelangen mit dem Abwasser in die Kläranlagen und von dort aus in die Umwelt. Besonders Outdoor-Kleidung neigt dazu, Kunststoffpartikel ins Wasser abzugeben. Deshalb wird sich in dieser Episode alles um die Frage drehen, wie wir als BergsportlerInnen mit unseren Textilien umgehen können, sodass weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Aber was ist eigentlich problematisch am Mikroplastik? Darüber spreche ich mit Julia Mratzek. Sie setzt sich für den Deutschen Alpenverein intensiv mit dem Naturschutz auseinander und weiß daher genau, warum es wichtig ist, die Mikroplastikverschmutzung der Natur einzudämmen. Hallo Julia.
Hallo Marisa.
Mikroplastik war ja eine Zeit lang ein sehr großes Thema, hatte ich so das Gefühl. Inzwischen ist es so ein bisschen wieder von der Bildfläche verschwunden, was schade ist, weil die Problematik natürlich immer noch da ist. Man findet Mikroplastik nämlich immer noch eigentlich fast überall in der Umwelt, Tendenz steigend. Deshalb lass uns doch mal über die Folgen von Mikroplastik in der Umwelt sprechen. Das ist ja auch wichtig, um zu verstehen, warum man da etwas gegen tun sollte. Was ist denn so schlimm daran, dass Mikroplastik in der Umwelt landet?
Ja, Plastik oder Mikroplastik ist einfach ein Stoff, der über viele Jahre in der Umwelt bleibt, der sich einfach nicht zersetzen kann. Es gibt mittlerweile Studien, die gehen davon aus, dass bis zu 2000 Jahre das Plastik in der Umwelt liegen bleibt, bis es wirklich komplett zersetzt ist. Und es lagert sich einfach an. Das normale Plastik wird irgendwann zu Mikroplastik, sammelt sich in den Meeren und ja, irgendwann landet es schließlich bei uns auf dem Teller. Und das wollen wir natürlich nicht.
Genau, ich habe auch gelesen, dass es eben auch schlecht für die Tiere ist und auch bei den Tieren zu hormonellen Veränderungen führt sozusagen, weil das Mikroplastik quasi wie weibliche Hormone wirkt, was ja total abgefahren ist und zeigt, dass Mikroplastik einfach in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Wie kommen denn diese Kleinstpartikel in die Umwelt? Da gibt es ja unterschiedliche Wege.
Genau, also man unterscheidet bei dem Mikroplastik mal zwischen dem primären und dem sekundären Mikroplastik. Das primäre Mikroplastik wird ganz häufig in der Industrie verwendet und wird eigentlich wirklich so als kleinste Teilchen direkt hergestellt und wird in ganz vielen Hygiene- und Haushaltsartikeln verwendet. Also man kennt es wirklich schon aus der Werbung, dass es in Peelings drin ist, in Zahnpasta. Ich habe jetzt auch gelesen, in Waschmittel ist Mikroplastik enthalten. Genau, es wird einfach von uns verwendet im täglichen Alltag und landet dann letztendlich ja in den Abwässern und irgendwann dann natürlich im Meer. Und das Zweite, was es dann noch gibt, ist das sekundäre Mikroplastik. Das ist eigentlich Plastik, was sich zersetzt hat. Also man hat anfangs größere Kunststoffteilchen, die sich dann durch verschiedene Einflüsse immer weiter zersetzen. Ganz viele Umwelteinflüsse, also UV-Strahlung, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich Müll in der Landschaft liegen haben, UV-Strahlung zersetzt es, aber auch Salz, Bakterien und auch mechanische Einwirkungen können eben Kunststoffteilchen zersetzen. Ganz klassisch auch so der Abrieb von Autoreifen, was man ja von den Straßen wirklich kennt, aber auch in unseren ganz vielen synthetischen Fasern ist ja Mikroplastik drin und das wird dann in der Waschmaschine eigentlich zersetzt und landet dann letztendlich ja im Abwasser. Großes Problem ist auch, dass einfach der ganze Müll bei uns ja in der Landschaft rumliegt, was man leider ja immer noch sehr viel sieht. Das verwittert und ja, die kleinsten Plastikteilchen werden dann weiter transportiert. Einerseits natürlich übers Wasser, aber auch über Wind kann das mittlerweile richtig weit verfrachtet werden. Also es gab jetzt schon Untersuchungen, man hat sogar in der Antarktis und Arktis und auf den Gletschern Mikroplastikteilchen gefunden, wo eigentlich keine Menschen in der Nähe leben.
Also es ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr breites Problem und auf unterschiedlichsten Wegen gelangt Mikroplastik sozusagen in die Umwelt. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, du setzt dich für den DAV mit solchen Themen auseinander. Warum ist das denn für euch ein Thema, mit dem ihr euch überhaupt beschäftigt?
Genau, wir haben eine große Kampagne, die heißt Hashtag Mach's einfach, wo wir uns mit ganz vielen Themen zum Klima- und Ressourcenschutz befassen. Und Mikroplastik ist da eben ein Thema im Bereich Ressourcenschutz. Denn ja, wir als Outdoor-Sportler haben natürlich oftmals viel Bergsportbekleidung und die ist einfach meistens aus irgendwelchen synthetischen Fasern hergestellt. Wir wollen, wenn wir auf dem Berg sind, Klamotten haben, die winddicht sind, die wasserfest sind, die uns schön warm halten. Und das sind dann einfach ganz oft so Polyamid- und Polyesterfasern. So der Lieblingsfließpulli, der uns auf dem Berg schön warm hält, ist halt auch irgendwie zum gewissen Teil aus Plastik. Und da ist einfach das Problem, bei der Produktion geht dann natürlich schon ein Teil von dem Plastik wieder, gelangt er in die Umwelt und natürlich auch immer, wenn wir die Sachen dann anhaben und gerade dann beim Waschen ist das große Problem, dass sich die Fasern dann ja eigentlich in der Waschmaschine aus den Klamotten rauslösen und dann ins Abwasser gelangen. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, nicht ganz so groß, aber wenn wir in der Natur draußen unterwegs sind mit unseren, ich sag's jetzt mal, böse Plastikklamotten, wir haben natürlich auch einen Faserabrieb, wenn wir draußen rumlaufen, an den Schuhen, an den Jacken, wenn wir irgendwo am Felsen hängen bleiben, da gelangen natürlich auch die Fasern direkt, ja, in die Natur. Und das Letzte ist immer noch das große Thema Müll. Viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger sind da sehr diszipliniert, nehmen ihren Müll wirklich wieder mit ins Tal, aber leider nicht alle. Einige lassen ihren Müll irgendwo in der Natur liegen und so die Plastikverpackung vom Schokoriegel zersetzt sich einfach und landet auch dann natürlich wieder in der Natur und irgendwann in unseren Meeren. Und deswegen, ja, wollen wir einfach als DAV da auch für sensibilisieren. Ich denke, ganz ohne Bergsportkleidung aus synthetischen Fasern wird es nicht gehen. Das ist einfach heutzutage so. Vieles, ja, besteht da wirklich aus synthetischen Fasern. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo man einfach aufpassen kann, was wir dann auch selber tun können, dass sich das Mikroplastik vielleicht nicht noch weiter verbreitet oder wir es zumindest etwas eindämmen können.
Kleidung ist da wirklich ein gutes Stichwort. Ich habe schon so ein bisschen angedeutet, dass Kleidung eine der größten Quellen für Mikroplastik darstellt. Worauf kann ich denn beim Waschen achten, um eben zu vermeiden, dass Mikroplastik in der Umwelt landet?
Also ein Punkt ist da ganz sicher, die Klamotten möglichst wenig zu waschen. So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Oftmals reicht es ja auch schon, wenn ich zum Beispiel den Fließpullover nur mal oben auf dem Gipfel anhatte, dass ich den richtig gut auslüfte und dann ist er eigentlich wieder wie frisch. Oder wenn ich eine Wanderhose habe, die Schlammflecken und dergleichen hat, einfach mal Wasser, Schwamm nehmen und oberflächlich reinigen. Es muss nicht immer alles direkt nach einmal tragen. In die Waschmaschine. Also da kann man schon mal schauen, dass man das Waschen einfach vermeidet. Irgendwann lässt sich es natürlich nicht mehr vermeiden. Ich muss was in die Waschmaschine werfen. Und da sollte man dann aber darauf achten, dass man die Waschmaschine möglichst voll belädt. Wenn ich jetzt nur wenig Teile in der Waschmaschine habe, schleudert das natürlich umso mehr durch die Gegend. Die Reibung wird größer und die Teile werden mehr beansprucht. Wenn ich jetzt die Maschine möglichst voll beladen habe, wäscht sie ja auch noch richtig gut. Aber die Reibung wird einfach weniger. Und ein weiter wichtiger Punkt ist, dass man die Waschanleitungen beachtet. Also einfach mal schaut, bei welchen Temperaturen darf ich denn irgendwas waschen. Wenn ich jetzt irgendein synthetisches Kleidungsstück habe, was ich bei 60 Grad wasche, was aber nur für 30 Grad geeinigt ist, werden die Fasern natürlich auch noch mal mehr zersetzt und es gelangt eben mehr Mikroplastik nach draußen und dann eben ins Abwasser. Und es gibt aber auch noch eine tolle Erfindung, wie ich finde. Das ist der Guppy Friend. Das ist ein Waschbeutel, der Mikroplastik zurückhalten kann. Da kann ich im Prinzip meine synthetischen Fasern packe ich in diesen Waschbeutel rein, gebe den in die Waschmaschine, wasche es alles ganz normal. Und es ist dann so, dass die Mikrofaserteilchen, die sich aus meinen Klamotten lösen, in diesem Waschbeutel hängen bleiben. Und dann kann ich nach dem Waschen, nach mehreren Waschgängen, sehe ich die dann im Beutel drin, kann das rausholen und entsprechend dem Recycling zuführen. Also das ist, finde ich, auch noch eine gute Möglichkeit, einfach, dass man es zurückhält.
Das sagt Julia Mrazek vom Deutschen Alpenverein. Wir als VerbraucherInnen können also selbst dazu beitragen, dass weniger Mikroplastik in der Umwelt landet. Auf Dauer kann es aber nicht die Lösung sein, die Verantwortung einzig und allein den VerbraucherInnen zu überschreiben. Hier muss auch die Branche ran. Und die arbeitet bereits an Alternativen. Aber wie sehen die Lösungsstrategien der Branche für dieses Mikroplastikproblem aus? Das frage ich Anna Rodewald vom Green Room Voice, einer Kommunikationsagentur für nachhaltige Unternehmen im Outdoor-Bereich. Sie ist im ständigen Dialog mit den Produzenten und weiß daher, woran die Firmen aktuell tüfteln. Hallo Anna.
Hallo Marisa.
Ihr arbeitet ja mit verschiedenen Firmen zusammen, die Outdoor- und Funktionskleidung produzieren. Wie ist denn so die Stimmung in der Branche? Also besteht da Tatendrang und Lust zur Innovation?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele, viele Bereiche, in denen Innovation einfach auch der Treiber ist, für die Branche weiter zu existieren. Und es gibt natürlich auch ein paar ganz wichtige Themen, die von außen auch an die Branche herangetragen werden, wo sich Kollaborationen bilden, an manchen Themen gemeinsam gearbeitet wird und an dem einen oder anderen Thema auch Firmen einzeln Angriffe starten.
Ich habe gelesen, dass es aktuell so ein Microfiber-Konsortium gibt, also ein Raum, in dem eben Marken, Textilproduzenten, aber auch Forschungsinstitute zusammenarbeiten, um eben Alternativen zu Mikrofasern zu finden. Gibt es hier denn schon erste Ergebnisse?
Dieser Zusammenschluss arbeitet genau daran, zu schauen, wie können wir auf der einen Seite natürlich den Eintrag, der durch Mikroplastik, Mikrofaserartikelchen in die Umwelt gelangt, minimieren. Und um das beantworten zu können, muss aber erstmal definiert werden, wie kann man sowas überhaupt testen. Das heißt, was die große, große Aufgabe, die in den letzten anderthalb Jahren dort geschehen ist in diesem Konsortium, was ja aus Wissenschaft, aus Hochschulen, aus Testinstituten, Brands, aber auch Zulieferern ganz wichtig zusammengestellt ist, ist das Definieren einer Prüfmethode. Das ist sowas wie, wenn ich mich erstmal auf eine gemeinsame Sprache einige. Ich kann erst dann sagen, das ist unser Ziel oder das ist eine Richtlinie, das ist eine Roadmap, wenn wir eine gemeinsame Sprache haben. Und das Erarbeiten einer gemeinsamen Prüfmethode ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das ist so gut wie abgeschlossen. Da befindet man sich da drin in dem Stadium, diese Prüfmethoden an verschiedenen Prüfinstituten durchzuführen, um zu gucken, dass man Ergebnisse bekommt, die reproduzierbar sind, also die immer wieder gleiche Ergebnisse liefern, um sich darauf verlassen zu können, dass egal wer prüft oder wo am Ende der Welt geprüft wird, auf einem standardisierten Prüfgerät, dass man immer zu dem gleichen Ergebnis kommt. Und wenn das geschehen ist, also wenn wir eine gemeinsame Sprache haben, eine gemeinsame Prüfmethode haben für die Definition, dann kommen Schritt 2 und 3 zum Tragen, zu sagen, wo sind die Rahmenparameter, in denen man entwickeln möchte in Zukunft und wie kann man auch in der Herstellung von Produkten dann in Zukunft sicherstellen, dass möglichst wenig von diesen Mikropartikeln abgesondert werden während der Herstellung des Produkts, also der Faser, aber auch des Gewebes oder des Stoffes an sich und auch während der Nutzung und am Lebensende des Bekleidungsteils. Und wie können dann auch Produkte gekennzeichnet werden? Also wie könnte man dann sagen, diese Fließjacke hat so und so viel Eintrag und diese Hose hat so und so viel Eintrag. Und das wäre natürlich das, was dann für den Konsumenten am Ende entscheidend ist. Aber soweit sind wir noch nicht. Also das ist ein Prozess, der dauert noch ein bisschen. Da arbeiten viele dran und das ist auch das eindeutige Bestreben, aber das gibt es jetzt leider noch nicht.
Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte beispielsweise nicht, dass eben die kleinen Plastikteilchen oder die kleinen Polyesterteilchen sozusagen im Abwasser landen, auf was für Alternativen im Outdoor-Bereich kann ich denn dann zurückgreifen?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel über sowas wie Unterwäsche sprechen, oder auch Base Layer, dann ist sicherlich Wolle oder auch Baumwolle, aber auch Tencel, das ist eine von den regenerierten Zellulosefasern, so nennt man die im Fachbereich, Fachbegriff, also Fasern, die zellulosischen Ursprungs sind, aus Holz gebracht werden und dann zu Fasern gesponnen werden, sind sicherlich gute Alternativen, werden auch oft gemischt. Also es gibt sehr viele Mischmaterialien. Baumwolle, Polyester zum Beispiel wird sehr häufig nach wie vor noch gemischt und damit haben wir natürlich einen Teil des Problems auf der einen Seite, einen Teil auf der anderen Seite. Und gerade wenn es um Funktionsunterwäsche geht, ist Wolle sicherlich eine sehr gute Alternative auch zu Polyester. Es ist preislich anders gelagert, es ist teurer. Das macht es manchmal auch smarter, weil die Leute dann einfach vielleicht drüber nachdenken, wie viele sie davon wirklich brauchen, wenn das Produkt selber ein bisschen teurer ist. Aber wie gesagt auch, also da gibt es nicht immer einen Gut und Böse oder einen Richtig und Falsch. Da muss man sich wirklich anschauen, wofür verwendet man es und wo kommt das auch her. Es ist nicht so, dass jedes Polyester-T-Shirt zu Mikroplastik zerfällt. Und es ist auch nicht so, dass jedes Wollshirt ein Problem hat in seiner Herstellung mit dem Verletzen von Tierschutzrechten. Und es ist, wäre vermessen zu sagen, dass das eine ein höheres Gewicht hat als das andere. Das muss man sich wirklich im Detail anschauen, leider.
Und wenn ich jetzt schon im Besitz von Outdoor-Kleidung bin, sollte ich dann lieber getreu des Mottos Refuse, Reduce, Recycle zunächst meine Kleidung auftragen oder mich lieber nach Alternativen umsehen, die eben kein Mikroplastik abgeben. Was ist da aus deiner Sicht die nachhaltige Variante?
Also wir wissen mittlerweile, dass im Laufe der Tragedauer eines Bekleidungsteils immer wieder Partikel abgegeben werden. Und wir wissen, dass es Ereignisse gibt, die Fragmentierung, also das Brechen der Fasern, beschleunigen. Das sind Dinge, die kennt auch jeder wahrscheinlich aus dem täglichen Leben. Wenn man Kunststoffartikel lange in der Sonne liegen lässt, lange dem UV-Licht aussetzt, dann werden die irgendwann spröde. Das kennt jeder von einem Gartenstuhl, der irgendwann bricht oder was weiß ich was. Und das passiert natürlich im Kleinen genauso. Das heißt, das sehr lange Aussetzen von Kunststoffartikeln dem UV-Licht kann dazu führen, dass schneller solche kleinen Teile existieren oder entstehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Textil habe, was sehr, sehr kaputt schon ist, dadurch, dass es einfach sehr lange am UV-Licht war und schnell bricht. Man merkt das auch einfach, wenn man daran zieht, dann geht auf einmal, entstehen schnelle Löcher und so weiter. Das wäre vielleicht der Punkt, wo man sagen könnte, hey, ich gebe das jetzt einfach mal, ich nehme das aus dem Verkehr, ich sorge dafür, dass da jetzt keine Partikelchen mehr rauskommen und kaufe mir etwas, was neu ist, was vielleicht fester ist. Haltbarkeit ist einfach ein unschlagbares Argument in dem Punkt. Oder was vielleicht aus einem anderen Material gemacht ist. Da kommt es auch wieder darauf an, wie dieses Textil gemacht ist. Und der entscheidende Faktor ist eigentlich immer, wie fest ist ein Material, also wie fest sind zum Beispiel auch Garne in eine Fläche eingebunden. Ihr kennt das alle. Es gibt so ganz flauschige, fluschelige Stoffe, die haben ganz viele Enden, die so rumstehen und die das Ganze so kuschelig und weich machen. Da kann natürlich viel, viel eher mal kleine Stückchen abbrechen, als wenn ich so einen super festen, gewebten Jeansstoff habe, sage ich jetzt mal. Dafür, ne, das ist irgendwie verständlich. Und wie gesagt, es ist nicht nur der Mikropartikel von diesem Polyester oder ein Polyamid oder Baumwolle oder Wolle oder so an sich, sondern es sind natürlich auch die ganzen Farbstoffe, die da mit drauf sind. Das ist eine der zweiten großen Arbeitsbereiche des Mikrofaserkonsortiums auch, sich anzuschauen, wie das ganze Thema Farbgebung, das Vorhandensein von Bruchteilen, Bruchstückchen beeinflusst. Und da gibt es einfach wieder viele, viele Parameter, die da irgendwie eine Rolle spielen. Es ist leider nicht ganz so einfach zu sagen, hey, wir müssen jetzt hier links und da rechts abbiegen und alles ist gut. Wenn es so wäre, dann wäre man da wahrscheinlich als Industrie auch schon weiter.
Das stimmt wohl. Hättest du trotzdem vielleicht noch einen Tipp, wo du sagen würdest, hier, wenn ihr da irgendwie was nachhaltiger machen wollt, auf Mikroplastik achten wollt, das hier wäre eine Variante?
Also erstmal Sachen, die flauschelig, fluschelig sind und wenn ich mal so dran reibe und es gegen das Licht halte, dann sehe ich schon, ob da Staub rauskommt oder nicht. Das ist immer schon mein allererstes Indiz. Alles, was mal draußen ist, ist mal draußen. Aber wenn ich jetzt im Laden oder das vor dem Fenster runterschüttel, dann liegen sie ja auch irgendwo draußen, die Mikropartikel. Dann sind sie ja nicht, ne? Die werden ja nicht nur übers Wasser weitergetragen. Das ist so der Weg, der jedem so bekannt ist, ich wasche was und dann habe ich da Flusen und die gehen über die Wasserleitung, über die Kanalisation ins Meer. Aber wenn ich, das kann ja auch ins Land eingetragen werden, also sprich, es kann irgendwo draußen in die Luft geraten. Und generell gilt, also je weicher, je offener so eine textile Konstruktion ist, desto schneller können Fasern rauskommen. Der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, je mehr Mechanik ich draufbringe. Das heißt ganz, ganz pragmatisch, wenn ich, je öfter ich wasche, desto mehr mechanische Belastung habe ich auf dem Textil. Und das betrifft natürlich alle Arten von Textilien. Das betrifft Sportbekleidung genauso wie Haushaltstextilien, Handtücher und Ähnliches. Das ist der eine Punkt. Und ein ganz großer Punkt ist auch immer die Trocknungsmethode. Also wir können da schon mal eine ganze Menge auch uns oder Gutes tun, wenn wir zum Beispiel die Teile nicht in den Trockner geben, weil im Trockner, ihr kennt das alle, da wird das auch nochmal richtig kräftig durchgeschmissen. Da können auch wieder, und manchmal auch überhitzt, das kommt noch dazu. Und die Hitze wird dann auch wieder das Seinige tun. Also auf der Leine trocknen ist eine gute Methode, spart Energie und spart das Brechen von Fasern. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es sogar noch einen Einfluss, den die Waschmaschine hat. Man weiß, dass, also bei uns in Europa werden ja hauptsächlich Frontlader verwendet, sprich Waschmaschinen, die ich vorne aufmache und die Wäsche vorne reinschmeiße. Und dann dreht sich die Trommel so und die Wäsche fällt in der Trommel immer wieder runter. Das ist besser von dem Abrieb, als wenn wir eine sogenannte Toplader-Waschmaschine haben. Das sind die, wo man oben den Deckel aufmacht und wo sich die Trommel quasi 90 Grad gedreht befindet, wo sehr viel Mechanik aufgebracht werden muss, weil die Wäsche immer in diesem Sud liegt und nicht von oben immer wieder in das Wasser reinfällt. Das heißt, Frontlader ist besser als Toplader. Wäscheleine trocknen ist besser als Tumbler. Das sind schon mal zwei ganz pragmatische Dinge. Und dann wirklich auch zu gucken, wie oft wäscht man welche Sachen. Also wenn ich es jetzt wegen jeden kleinen Dreckfleck in eine halbvolle Waschmaschine tue, wo dann natürlich auch gerade in einer halbvollen Waschmaschine sehr viel Mechanik ist, ist die Frage, muss man das wirklich tun? Es gibt auch noch so Netze, die man in die Waschmaschine tun kann. Dazu gibt es unterschiedliche Ergebnisse bisher. Also es gibt noch keine finalen Studien dazu. Man kann sehen, dass die Fasern auffangen. Sie sind aber auch wieder ein weiterer mechanischer Faktor in der Waschmaschine. Prinzipiell kann man dazu sagen, alles, was man tun kann, ist besser als nichts. Also selbst wenn es vielleicht noch nicht die ultimativ beste Lösung oder die letzte Lösung ist, ist es immer noch besser, als wenn man gar nichts tut. Also auch sowas kann man durchaus verwenden. Und dann wirklich auch einfach auf die Textilien achten und gucken, wie lange trägt man sie. Wenn gerne länger tragen als zu kurz, und wenn man aber das Gefühl hat, sie sind jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt eine Jacke, die an der Schulter total zerschossen ist und man merkt schon, dass es total spröde wird, dann vielleicht wirklich das Bekleidungsteil dann doch in die Entsorgung geben und sich da auch drüber schlau machen, wo geht das denn in der Entsorgung hin? Also wird das... Im Ernstfall kann man vielleicht das ein oder andere Textil sogar besser verbrennen, als dass es in der Mülldeponie landet, wobei bei uns in Europa sowieso das meiste verbrannt wird. Also hier in Deutschland vor allen Dingen. Wir haben nicht viel Deponiemüll, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist. Weil über so eine Mülldeponie könnte natürlich auch wieder etwas in den natürlichen Kreislauf gelangen.
Das sagt Anna Rodewald vom Green Room Voice. Wenn man also neue Funktionskleidung kaufen möchte, dann kann man schon heute auf nachhaltigere Varianten setzen. Ein Hersteller von solchen Alternativen ist VD. Was die Alternativmaterialien können und wie man überhaupt neue Materialien entwickelt, das wollte ich von Robert Klauer wissen. Er setzt sich für VD mit dem Thema Mikroplastik auseinander und erarbeitet Strategien zur Vermeidung. Hallo Robert.
Hallo Marisa.
Ja, als Hersteller von Outdoor-Kleidung ist VD ja im Endeffekt auch irgendwo Teil des Mikroplastikproblems, weil ihr eben Kleidung produziert, die Mikrofasern abgibt, wenn man sie in die Waschmaschine tut. Wie geht ihr denn als Firma mit dieser Mikroplastikproblematik um?
Hast du auf jeden Fall einen wunden Punkt getroffen. Das Thema Mikroplastik ist eben auch in der Textilbranche ein großes Problem oder eine Herausforderung, mit der wir uns seit schon einigen Jahren beschäftigen. Und das ist eben nicht nur in der Textilpflege, sondern auch schon in der Produktion ein großes Thema. Und da sind wir gerade dabei, eben erstmal den Status quo zu ermitteln, zu schauen, okay, wo sind denn überhaupt die größten Austritte von Mikroplastik oder Fasern in die Umwelt und wo können wir da am besten ansetzen? Und so versuchen wir halt eben in der Produktion schon Einflussfaktoren zu finden, um eben den Austrag zu reduzieren und dann eben auch noch Hinweise zu geben, okay, wie kann man beim Waschen als Endkunde gegebenenfalls den Austrag von Mikroplastik vermeiden.
Ihr seid ja auch Teil der textilen Mission. Was verbirgt sich denn hinter diesem Projekt?
Genau. Das ist quasi ein Forschungsprojekt im Rahmen Plastik in der Umwelt vom Bundesministerium gefördert. Und da schauen wir uns eben konkret an, in der Haushaltswäsche, wie viel Fasern quasi von Fließjacken in der Wäsche verloren gehen beim Waschen und beim Trocknen und wie sich die unterschiedlichen Produkte im Austrag von Mikroplastik unterscheiden und wie wir da die einzelnen Produkte optimieren können, um am Ende des Projekts ein Produkt zu entwickeln mit einem geringeren Faserverlust. Und nebenher ist auch noch die Thematik der Kläranlagentechnologie im Fokus. Das wird an der Technischen Universität in Dresden betreut. Und da schaut man sich eben an, okay, wenn quasi in der Waschmaschine die Fasern ins Abwasser gelangen, wie wird es dann weiter gereinigt? Wie sind die Prozesse in der Kläranlage, bevor sie dann gegebenenfalls in die Flüsse und in die Meere gelangen?
So ein paar Alternativen zu, ich sag jetzt mal, reiner Synthetikkleidung habt ihr ja auch schon in euer Sortiment aufgenommen. Wie sehen die denn aus? Also inwiefern unterscheiden die sich von dieser Synthetikkleidung?
Die alternativen Produkte, die wir schon entwickelt haben, die basieren auf der Tencel-Faser, Lyocell. Und das ist quasi eine chemische Faser, die auf Zellulose basiert ist. Und somit versuchen wir, die Fasern, die verloren gehen, eben relativ natürlichen Ursprungs zu lassen. Was aber relativ schwierig ist, weil natürlich in der textilen Produktion auch diese eher natürlichen Rohmaterialien bearbeitet werden müssen, vor- und nachbehandelt werden müssen mit Additiven, mit Chemikalien, dass sie die nötige Performance bringen. Aber die Fasern, die wir hier aktuell einsetzen, sind zumindest in der Rohversion biologisch abbaubar. Und somit haben wir erst einen ersten Ansatz, dass die Fasern, die verloren gehen, dann einen geringeren, sag ich mal, Schaden in der Umwelt verursachen.
Und gibt es da qualitative Unterschiede im Vergleich zu den Fasern, die vorher eingesetzt wurden?
In der Performance weniger. Also wir haben quasi einfach Tencel auf der Innenseite eingesetzt und Polyester weiterhin auf der Außenseite und haben somit eine gute Kombination der nötigen Eigenschaften entwickelt, weil auch die Tencel-Faser natürlicheren Ursprungs ist und somit auch auf der Haut angenehm zu tragen und auch was die das Temperaturempfinden angeht, eine gute Wärmeregulierung hat, also auch von den Eigenschaften ganz gut dafür geeignet ist. Demzufolge sind da eigentlich keine Nachteile, sondern vielleicht sogar auch Vorteile zu spüren.
Und also was ich mich immer frage, wie kommt man denn darauf, quasi Holz als Rohstoff für einen Stoff zu nehmen? Also wie funktioniert diese ganze Entwicklung, bis man dann mal wirklich bei so einem Endprodukt ist, wo man sagen kann, okay, das können wir jetzt wirklich in unseren Jacken oder in unseren Hosen vernähen?
Ja, also im Detail stecke ich da natürlich auch nicht drin. Ist quasi der Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, also Lenzing, die produzieren quasi aus dem Holz diese Fasern, die dann quasi bei unseren Lieferanten, wo wir erst ins Spiel kommen, also bei dem Garn, den wir dann einsetzen, da fängt erst unsere Produktion an und der Prozess davor, da bin ich jetzt auch nicht der Experte, aber jedenfalls wird quasi aus dem Holz dann der Rohstoff gewonnen, quasi für diese Lyocellfaser. Und da hat Lenzing ein sehr transparentes Nachhaltigkeitsreporting, um eben zu schauen, okay, dass da auch alles so nachhaltig wie möglich abläuft, weil da natürlich auch viele Sachen von der Forstwirtschaft bis zu der Behandlung der Fasern zu beachten sind.
Und wenn ich jetzt quasi so eine Jacke mit Tencel-Anteil und eine Jacke ohne Tencel-Anteil oder so eine herkömmliche Jacke sozusagen in die Wäsche tue, wie wirkt sich das jetzt auf den Mikroplastik-Output aus, dass da eben Tencel eingesetzt wird?
Das wirkt sich aktuell, also der erste Ansatz, also das ist relativ komplex, die Problematik, umso tiefer man natürlich reinschaut, das ist natürlich immer so. Und der erste Ansatz war einfach, okay, wir haben ein Problem, Mikroplastik größtenteils bei Fließprodukten, weil eben hier die Innenseite besonders weich ist. Das heißt, in der Textilveredelung werden quasi die Bögen sozusagen der Fäden so aufgetrennt, damit es einen möglichst weichen Griff hat. Und dadurch gehen relativ viele Fasern verloren. Dann haben wir gesagt, okay, hier ersetzen wir Polyester durch Tencel, damit die Fasern, die verloren gehen, Tencel-basiert sind. Und das hat erstmal keinen Einfluss auf die Anzahl der Fasern, die verloren gehen, wenn es quasi das gleiche Herstellungsverfahren ist. So, und hier sind wir natürlich jetzt gerade dabei, auch im Rahmen des Projekts zu schauen, okay, wie sind die Unterschiede, welche Fasern gehen überhaupt verloren, denn es konzentriert sich nicht alleine auf Fließprodukte, sondern auch auf T-Shirts, Jerseys und alle anderen Arten von Textilien, wo wir Fasern verlieren. Und da erstmal einen genauen Überblick zu bekommen und die Analytik zu schauen, okay, welche Fasern gehen verloren, wie viel und wo gehen die hin und wie lassen die sich gegebenenfalls biologisch abbauen, da sind wir noch mitten im Prozess. Das war quasi einfach eine erste Lösung, die wir als mittelständisches Unternehmen umsetzen können und jetzt auch weiterhin untersuchen und optimieren im Rahmen des Projekts mit eben unseren Forschungspartnern, den Universitäten zusammen und genau, das weiter unter die Lupe nehmen.
Okay, also das Ende der Fahnenstange sozusagen in der Stoffentwicklung ist noch nicht erreicht, oder?
Auf keinen Fall. Also das ist wirklich sehr breite Problematik. Es gibt, also wir sind jetzt auch neu Mitglied des Microfiber-Konsortiums, was quasi auch eine Forschungsinitiative ist, die alle oder verschiedene Outdoor-Hersteller unterstützen und da quasi hauptamtlich auch nochmal Leute an dem Problem arbeiten und auch mit den Lieferanten vor Ort eine Methodik entwickeln, dass man quasi nachher Stoffe in der Entwicklung unterscheiden kann hinsichtlich des Faserverlustes. Da soll jetzt quasi auch ein Standard, also eine DIN-Norm entwickelt werden. Und da gibt es sehr viele Details, an denen da noch geschraubt und gedreht wird. Genau, da sind wir noch lange nicht am Ende.
Wo soll es denn perspektivisch hingehen? Also was wäre sozusagen das optimale Ergebnis oder auch ein realistisches optimales Ergebnis?
Optimales Ergebnis wäre im ersten Schritt, dass wir eine Methodik haben, in der wir die Stoffe vergleichen können hinsichtlich ihres Faserverlusts und dann einen möglichst geringen Faserverlust der Textilien erreichen können. Und bei Produkten wie beispielsweise Vlies, wo der Faserverlust besonders groß ist, dass wir da Materialien einsetzen, die einen möglichst geringen Impact durch ihren Faserverlust erzielen und im besten Fall unter den kompliziertesten Bedingungen biologisch abbaubar sind. Das wäre ein realistisches Ziel. Konkreter kann ich das leider nicht machen, weil wir dazu einfach noch viele Informationen brauchen, welche Anzahl von Fasern ein realistisches Ziel sein kann hinsichtlich des Faserverlusts.
Okay, das heißt, es ist noch ein langer Weg zu gehen, aber ihr seid dran, richtig?
Genau, wir sind dran. Es ist noch ein langer Weg zu gehen und das Gute ist in der Industrie, dass wir hier ein breites Forschungs- und Partnernetzwerk aufgebaut haben, sowohl mit den Industriepartnern als auch mit den Forschungspartnern, als auch der Wasch- und Pflegeindustrie, sage ich mal. Also das heißt, es ist ein breites Thema, wo wir hoffentlich noch einige Erfolge erzielen können durch die viele Arbeit, die wir da reinstecken können, dürfen.
Das sagt Robert Klauer vom Outdoor-Hersteller VD. Kleidung ist also eine der größten Quellen für Mikroplastik in der Umwelt. Plastikfreie Lösungen für Outdoor-Kleidung wird es ganz so bald zwar nicht geben, aber an Alternativen wird schon heute tatkräftig gearbeitet. Bis dahin sollten wir selbst als NutzerInnen dazu beitragen, dass weniger Mikroplastik im Abwasser landet. Und zwar, indem wir unser Waschverhalten anpassen und achtsam mit unserer Kleidung umgehen. So können wir alle einen Beitrag zu einer gesunden Umwelt leisten.
Das war Marisa Becker zum Thema Mikroplastik. In den Interviews habt ihr Julia Mratzek vom DAV Naturschutz, Anna Rodewald von greenroomvoice.com und Robert Klauer vom Outdoor-Hersteller und DAV-Partner VD gehört. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen, wie ihr Mikroplastik vermeiden könnt. Falls ihr Fragen, Ergänzungen oder auch Feedback zur Folge habt, schickt uns gerne eine Mail an kommunikation@alpenverein.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.
Der Berg-Podcast.